Herzlich willkommen zum Podcast des Bündnisprojekts Streitraum, einem Projekt des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment sowie von Each One Teach One e.V., kurz EOTO, in Kooperation mit dem Ernst-Wirklich-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS. Mit dem Bündnisprojekt Streitraum wollten die Partner mittels Finanzierung durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, kurz EVZ, die Debatte um Antisemitismus und antischwarzen Rassismus voranbringen und eine Dialogfähigkeit sowie tragfähige Sprech- und Diskurskultur zum Verhältnis von Antisemitismus und antischwarzem Rassismus in gemeinsamen Maßnahmen umsetzen. Aktive Mitglieder aus den jeweiligen Communities sollten darin gestärkt werden, strittige Positionen innerhalb und zwischen den Communities zu verhandeln und diese in die Gesamtgesellschaft hineinzutragen. Wir wünschen Ihnen und Euch viel Spaß beim Zuhören und freuen uns auf Feedback.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, zu einer weiteren Folge des Podcasts Streitraum begrüßen zu dürfen. Heute sind bei uns Dr. Florian Weiß und Dr. Emilia Reuk. Und beide sind ausgewiesene KennerInnen und ExpertInnen für das heutige Thema, das da ist, schwarze und jüdische ArbeiterInnenbewegung. Wir haben das direkt im Titel so benannt. Ihr werdet aber im Laufe der Diskussion hören und dann auch gerne im weiteren Lesen lernen, dass es sich gar nicht immer unbedingt um getrennte ArbeiterInnenbewegungen gehandelt hat, sondern sehr viele Überschneidungen, sehr viele Parallelen und viele gemeinsame solidarische Kämpfe gab. Das habe ich jetzt schon vorweggenommen, möchte aber starten mit einer kurzen Vorstellung der beiden ExpertInnen, die heute im Gespräch mit mir. Mein Name ist Karen Taylor, ich bin Teil des Projekts Streitraum und leite bei Each One Teach One, EOTO e.V., die politische Kommunikation. EOTO ist ein Verein für das Empowerment von schwarzen Menschen in Deutschland. Und zu Gast bei mir sind Dr. Emilia Reuk. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des in Berlin ansässigen Center for Intersectional Justice, kurz CIJ. CIJ ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und ein Leben frei von systemischer Unterdrückung für alle einsetzt. Ihre Erfahrung, in einer algerisch-jüdisch-karibischen Familie in Frankreich aufzuwachsen, prägte Emilias Engagement und ihre Leidenschaft für intersektionale soziale Gerechtigkeit. Dr. Florian Weiß ist Historiker mit Schwerpunkten zur neueren und neuesten britischen und deutschen Geschichte. Er arbeitet seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und befasst sich derzeit mit britischer Politik, der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus sowie Themen zur jüdischen und der Geschichte der Arbeiterbewegung. Er ist Co-Leiter der Gesprächsreihe Antisemitismus, jüdisch-linke Geschichte und Gegenwart sowie Klassen- und Sozialstruktur der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid und dass wir die nächsten 40 Minuten über dieses Thema sprechen werden und würde direkt damit anfangen. Eine Frage an euch beide, aber fang gerne du an, Emilia. Schwarze ArbeiterInnenbewegung. Wenn wir uns die deutsche ArbeiterInnenbewegung angucken, haben wir natürlich direkt Namen wie Rosa Luxemburg, Marx und so weiter vor Augen. Wenn wir uns die schwarze ArbeiterInnenbewegung anschauen, wer waren dort die Protagonisten und was hat die schwarze ArbeiterInnenbewegung vor allem ausgemacht?
Also ich würde sagen, dass die schwarze Arbeiterbewegung ist untrennbar von der antirassistischen Bewegung. Das heißt, die rassistische Unterdrückung von schwarzen Menschen ist eng und unmittelbar verbunden mit dem Kapitalismus, mit der kapitalistischen Unterdrückung. Und deswegen gibt es keine antirassistische Bewegung, die gleichzeitig auch die Klassenthematik mit einbezieht, auch wenn es nicht immer explizit gemacht wird. Und deshalb würde ich sagen, dass alle Menschen, die sich in Deutschland und auch anderswo gegen Rassismus eingesetzt haben, hatten auch in ihrem Diskurs auf jeden Fall eine Kapitalismuskritik, die, oder nicht direkt, also sie kann nicht direkt bezeichnet werden als Kapitalismuskritik, aber wenigstens auf die materielle Konsequenz von der Unterdrückung der schwarzen Menschen. Und die materielle Konsequenz ist, dass sie eben weniger Geld haben, dass sie keine Zugänge zu gut bezahlten Jobs haben. Und das, glaube ich, muss reflektiert werden, dass für Menschen, die mehrere Achsen der Unterdrückung in sich haben oder erleben, dass es vielleicht eine Hauptunterdrückung geben wird, die da auch die anderen mit einbezieht und das manchmal nicht explizit gemacht wird.
Und wenn wir uns da die Protagonisten anschauen, jetzt höre ich raus, wir schauen gar nicht mal unbedingt nach Deutschland, sondern wir schauen natürlich in den globalen Kontext. Mhm. Wer sind dort die Player, die Menschen, die wir kennen müssten, wenn wir uns mit der Bewegung auseinandersetzen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Black Panther. Wenn wir zum Beispiel Malcolm X betrachten, aber auch Martin Luther King in den USA, Rosa Parks auch, weil sie hatten alle, also zum Beispiel die Tatsache, dass Rosa Parks eben diese Aktion angefangen hat, hatte direkt mit der Tatsache zu tun, dass sie eine Haushaltsarbeiterin war, die in den Suburbs commuten musste. Also sie musste eben mit dem Bus dahin fahren für ihr Lebensunterhalt, für ihre Arbeit. Also das heißt, wäre sie nicht aus der Arbeiterinnenklasse gewesen, hätte diese Aktion gar nicht stattgefunden, glaube ich, ne? Also das heißt, es war aus der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und gleichzeitig auch diese Position, diese unterdrückte Position aufzuzeigen. Aber das kam aus dieser Position der Arbeiterinnenklasse. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch, also ich nenne nur die wichtigsten, die alle kennen, aber Nelson Mandela und die ganze Bewegung, Winnie Mandela auch gegen Apartheid, also die Konsequenz, die materielle Konsequenz des Apartheidsregimes, der Segregation, der Sklaverei natürlich, waren eben, dass schwarze Menschen in unsäglichen wirtschaftlichen, finanziellen Bedingungen auch gehalten wurden. Und das heißt, ich glaube, diese Materialität muss wieder in den Blick genommen werden, um zu verstehen, dass es sich dabei nicht nur um Antirassismus als gegen die rassistische Gewalt, sondern auch als Antirassismus gegen ein wirtschaftliches System, das eben schwarze Menschen und nicht weißen Menschen ganz unten auf der Hierarchie der ArbeiterInnen, der globalen ArbeiterInnen und Rassismus als ein Merkmal, als ein System, das auch die internationale Arbeitsaufteilung zutiefst strukturiert hat.
Oh, vielen Dank. Dann die gleiche Frage an dich, Florian. Wer waren bei der jüdischen ArbeiterInnenbewegung die Protagonisten? Und ich würde gern nach Deutschland schauen, aber auch gern darüber hinaus.
Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben natürlich Namen, die du schon genannt hast. Rosa Luxemburg zum Beispiel als eine Frau in einer Zeit, wo Frauen das Wahlrecht noch nicht hatten, als Polin, als Jüdin, aus dem Russischen Reich ursprünglich kommt, also gleich in mehrfacher Hinsicht eine Verkörperung von Internationalismus, die wäre ganz sicherlich vorrangig zu nennen. Aber zum Beispiel im deutschen und wiederum damit auch europäischen Kontext Mathilde Jakob, die als ihre Mitarbeiterin bekannt ist, aber die weit mehr als das war und die am Ende ihres Lebens von den Nazis ermordet wurde. Es ließen sich also im Deutschen und damit immer auch, weil das Personen waren, die nicht nur in einem Nationalstaat angesiedelt waren, sondern diesen europäisch-jüdischen Hintergrund verkörpert haben, viele andere Namen nennen. Ich will einen herausgreifen, weil er vielleicht exemplarisch für diese steht. Das ist Max Diamant, eine weitgehend vergessene Person, aber zu Unrecht. Max Diamant war der erste Bevollmächtigte, der erste Leiter einer Abteilung der IG Metall 1960, die sich damals ausländische Arbeitnehmer nannte. Den Begriff würden wir heute kritisch sehen, aber damals war das eine ungeheuer innovative Angelegenheit. Und dieser Max Diamant kam aus einer polnisch-deutsch-russisch-jüdischen Familie mit sehr viel Erfolgserfahrung und Leid, sowohl unter Stalin als auch unter den Nazis. Und er kam aus dem mexikanischen Exil zurückgeholt vom IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner, der in ihm eine Person sah, die diese Verbindung schaffen könnte, aufgrund seiner eigenen vielfältigen Erfahrungen. Und so hat er dann dazu beigetragen, dass die IG Metall unter großem Druck auch von zugewanderten Arbeiterinnen und Arbeitern, aber dann eine vergleichsweise fortschrittliche Politik gemacht hat.
Wenn ich das so höre und natürlich auch eine der ProtagonistInnen der deutschen ArbeiterInnenbewegung war, selber Jüdin, stelle ich mir doch die Frage, wie kommt es zu diesem, ja, zu dieser Spaltung, zu dieser expliziten Benennung, dass es diese jüdische ArbeiterInnenbewegung in der deutschen ArbeiterInnenbewegung gab? Sind das Bestrebungen, um, ja, immer noch aufzuzeigen, wie getrennt die jüdische Bevölkerung von dem Rest der deutschen Bevölkerung war? Oder geht es darum, sichtbar zu machen, was auch die jüdische ArbeiterInnenbewegung geleistet hat? Das ist eine Frage, die ich mir stelle.
Es ist das Zweite, ganz klar. Weil unser Eindruck in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, dass diese lange Geschichte einer emanzipatorischen Allianz zwischen vielen, nicht allen, aber vielen Jüdinnen und Juden und der ArbeiterInnenbewegung, dass die in Vergessenheit geraten ist. Und zwar sowohl auf Seiten der politischen Linken als auch auf Seiten vieler Jüdinnen und Juden. Und wir wollen das wieder ins Gedächtnis rufen. Das war eine Allianz, die je nachdem, über welches Land der Welt wir reden, bis zu anderthalb Jahrhunderte gedauert hat. Allerdings würde ich gerne noch hinzufügen, viele Jüdinnen und Juden in der ArbeiterInnenbewegung haben sich als Teil der ArbeiterInnenbewegung verstanden, als Internationalisten, aber das Jüdische war vielen von ihnen nicht wichtig. Ein Teil schon, aber die meisten haben das eher als ein nebensächlichen Punkt angesehen. Ein Teil von ihnen nicht, das waren dann eher die linken Zionistinnen und Zionisten. Und dann gibt es noch eine spezielle Strömung, zu der ich nachher vielleicht noch ein Wort verlieren kann, die versucht hat, einen Mittelweg zu gehen.
In dem Band, das jetzt schon in der zweiten Auflage, nein, nicht Auflage, sondern im zweiten Band erschienen ist, wenn du ausgegrenzt wirst, gehst du zu anderen Ausgegrenzten. Das ist ein Folgeband von der ersten Auflage, die im letzten Jahr erschienen ist, wo es darum geht, jüdische Biografien in der ArbeiterInnenbewegung, besondere Biografien, nochmal zu porträtieren. Ich fand dort besonders spannend, und das geht, glaube ich, auch mit dem einher, was du gerade gesagt hast, dass der Beitrag in Vergessenheit geraten ist, dass wenn man sich die Zahl natürlich nach der Shoah in Deutschland anschaut, wie groß die jüdische Bevölkerung in Deutschland war, dass diese überproportional in der ArbeiterInnenbewegung vertreten war. Und somit eigentlich auch ein Kern für diese deutsche ArbeiterInnenbewegung war. Nichtsdestotrotz gab es von Deutschland sehr starke Einflüsse nach außen. Und hier kann ich auch vielleicht gleich die Brücke schlagen zu dir, Emilia. Diese Brücke ins Ausland, wenn wir uns zum Beispiel Südafrika anschauen, das ist ein sehr spannender Fall, was dann auch nochmal genauer nachzulesen ist in dem ersten Teil des Bandes von 2021, kann ich nur empfehlen. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas sagen, Florian. Deutsche Jüdinnen, die nach Südafrika gegangen sind, die sich dort in den Apartheidskampf oder den Widerstandskampf engagiert haben und das aufgrund ihres Jüdischseins mit einer ganz bestimmten Perspektive konnten, also sich mit einer ganz bestimmten Perspektive mit Schwarzen und den Menschen of Color in Südafrika verbinden konnten. Vielleicht kannst du dazu noch mal mehr berichten.
Sehr gerne. Wobei ich sagen muss, dass die meisten Jüdinnen und Juden in Südafrika aus Familien kamen, weniger aus Deutschland, sondern aus dem, was heute Litauen ist und teilweise auch Lettland, Polen, Ukraine, Belarus, also die Gebiete, in denen die größte Zahl von Jüdinnen und Juden in Europa lebten, bis die Nazis sie ermordet haben. Und die kamen nach Südafrika und waren nicht alle. Also es gab auch sehr bürgerliche Teile der jüdischen Community, die zwar der Apartheid kritisch gegenüberstanden, aber die aus Sorge vor Antisemitismus sich eher zurückgehalten haben. Aber es gab eben eine große Zahl, und das waren überzeugte Kommunistinnen und Kommunisten, die sich in erster Linie als Kommunistinnen, als Marxistinnen verstanden haben, als Gewerkschafterinnen. Und die weit überproportional vertreten waren auf der nicht schwarzen Seite des Anti-Apartheid-Kampfes. Also wirklich weit überproportional. Und durch die enge Allianz, vorhin hat Emilia schon den Namen von Nelson Mandela erwähnt, die enge Allianz, die es dann zwischen dem ANC und der South African Communist Party gab, die hat sehr viel mit ihren jüdischen Anführerinnen und Anführern zu tun. Ich will nur einen Namen nennen, Joe Slovo, der dann noch nach der Befreiung 1994 eine kurze Zeit Minister war unter Nelson Mandela, bevor er leider relativ früh gestorben ist. Der er kam zum Beispiel aus einer Familie ursprünglich litauischer Juden und kam tief aus der Tradition der Arbeiterinnenbewegung.
Und wenn wir jetzt in Südafrika sind, da würde ich einmal zu dir kommen, Emilia. Du hattest schon gesagt, die Arbeiterinnenbewegung, die schwarze Arbeiterinnenbewegung ist untrennbar von dem Kampf vor Unterdrückung, vor allem gegen Rassismus und jetzt, wenn wir in Südafrika das Apartheidsregime sind, natürlich auch gegen die Apartheidsbewegung. Wo ist dort die große Überschneidung von einer schwarzen Arbeiterinnenbewegung, die natürlich die Frage der Klasse hochgehalten hat, mit der Frage des Schwarzseins? Also wo kamen da diese beiden Komponenten zusammen, beziehungsweise gab es auch innerhalb dieser Arbeiterinnenbewegung eine Konzentration? Ich meine hier die Frage, ne, die ultimative Frage, was steht zuletzt? Ist das auch Teil von einer schwarzen Arbeiterinnenbewegung?
Also erstmal von mir aus vielen Dank für die Einladung. Das habe ich vergessen zu sagen mit der ersten Frage. Genau, also ich würde sagen, also erstmal nochmal ein Zusatz zu antirassistischen Bewegungen. Ich glaube, das war in der Zeit, wo marxistische Bewegungen auch sehr stark waren. Das hat auch das ist zusammengepasst mit den antikolonialen Wellen, also dekolonialen Wellen und überall auf der Welt. Und ich glaube, die waren auch sehr eng miteinander verbunden. Das war auch in einer Zeit, wo eben die Frage auch aufgeworfen wurde, nämlich wollen wir alle unter einem Hut so als eine Einheit kämpfen und uns unter eben, also als Klassenkampf bezeichnen. Und es gab auch damals, wie heute immer noch, ne, also viele Kritiker von Intersektionalität behaupten, dass also die Betrachtung von unterschiedlichen Achsen den gemeinsamen Kampf gegen irgendwelche Form von Unterdrückung schwächt. Ja, und damals hieß es geht in erster Linie um einen Klassenkampf. Das heißt, dass die Kolonisation ist ein Beiprodukt vom Kapitalismus und deshalb sollten schwarze Menschen innerhalb von diesen Bewegungen ihre Identitäten als Schwarzen nicht hervorheben, sondern also wir sollten diese Allianz, also oder keine Allianz, sondern eine Einheit und Vereinheitlichung der Identität anstreben, nämlich Klasse. Deshalb glaube ich, das ist ganz wichtig und das erklärt auch, was auch schon gesagt wurde, über die Tatsache, dass viele Juden und Jüdinnen in der antikapitalistischen / im Klassenkampf ihre jüdischen Identitäten vielleicht auch als nebenrangig gesehen haben. Also das, genau, das würde ich behaupten, dass es eng damit verbunden ist. Das war auch das Gleiche mit dem Feminismus. Ne? Das heißt, dass Frauen, und das weiß Rosa Luxemburg auch sehr gut, dass der Feminismus eben als, oder nicht der Feminismus, sondern die sexistische Unterdrückung, erstmal auch, muss man sagen, wirklich eine Leerstelle in Marx' Werk. Also das wurde später aufgegriffen, so von marxistischen Feministinnen, sogenannte materialistische Feministinnen, die versucht haben, auch sein Werk zu lesen mit einer feministischen Perspektive. Und das ist ihnen meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Aber damals war auch die Rede, dass Frauen innerhalb dieser Bewegung dass es Frauen als Klasse, und zwar als Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, dass sie ihren Platz da hatten und dass der Feminismus eventuell auch diesen Kampf, den Klassenkampf schwächen könnte. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich die Frage richtig beantwortet habe oder ob ich es nicht geantwortet habe. Deshalb sehr gerne nochmal stellen.
Ja, nein, das ging für mich schon genau in die Richtung. In dem Fall wurde dann Race unsichtbar gemacht, weil es um die Frage der Klasse ging. Und du hast ja auch den Bogen dazu geschlagen, weshalb du glaubst, dass das Jüdischsein sehr oft einfach nicht erwähnt wurde, weil auch da es um den gemeinsamen Nenner und vor allem die Klasse ging, um das hervorzuheben. Hat das dann auch tatsächlich dazu geführt, dass, wenn wir uns jetzt wegbewegen von dem Beispiel Südafrika, vielleicht nach Großbritannien gehen, hat das dann tatsächlich dazu geführt, dass innerhalb dieser Bewegung es damals schon Alliances gab zwischen jüdischen Gruppierungen oder Communities und schwarzen Communities innerhalb einer gesamten Arbeiterinnenbewegung, jetzt vor allem in Großbritannien zum Beispiel?
Also ja, das glaube ich. Also ich glaube auf jeden Fall, dass unterdrückten Gruppen haben auch an sich durch die Erfahrung, durch die Geschichte gemeinsame Erfahrungen und auch eine gemeinsame Bindung, so eine besondere Bindung, würde ich sagen. Und das haben wir auch gesehen, nicht nur aufgrund eben der Religion, also jetzt in diesem Fall so jüdische Menschen und schwarze Menschen, sondern auch, und das ist ein Beispiel, das mir in Erinnerung bleibt, weil ich fand es auch so kraftvoll, und aber das ging um die Disability Justice Bewegung in den 60er Jahre, wo die Black Panther sich angeschlossen haben und behinderte Menschen in diesem Kampf unterstützt haben durch kostenloses Essen. Sie haben eine Küche aufgebaut, das war für Proposition 408, wenn ich mich richtig erinnere, Protest 408, aber ich bin mir nicht sicher so von der Nummer, aber das ging darum, eben öffentliche Orte zugänglicher zu machen für Menschen mit Behinderung. Und diese Allianz, also das ist für mich so den Inbegriff von intersektionale Solidarität, wo eben über die Differenzen hinausgegangen wird und nach einer gemeinsamen Erfahrung, nach einem gemeinsamen Kampf auch gesucht wird. Und ich glaube, was in UK passiert ist zwischen schwarzen Menschen und jüdischen Menschen, war auch nicht anekdotisch. Das ist etwas, was sich auch wiederfindet. Und durch die Teile- und Herrsche-Strategie, die überall in unterdrückungsvollen Systemen herrscht, werden diese Allianzen ausgeblendet, sie werden auch minimiert, sie werden delegitimiert. Es war auch zum Beispiel die Solidarität, die es damals gab im Dritten Reich zwischen Romja und Sintese hier in Deutschland und jüdische Gemeinschaften, vor allem eben aus verarmten Kreisen der Gesellschaft. Das ist auch erwähnenswert, und trotzdem wissen sehr wenige Menschen darüber, dass es diese Solidarität gab, dass es eben diese Bindung, die in vielen Fällen auch zu, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es gibt bestimmt auch Berichte darüber, aber die auch in dem Widerstand nützlich waren.
Und wenn es diese Bindung damals gegeben hat, du hattest auch gesprochen, Florian, von einer besonderen Strömung, würdest du die hier einbringen? Dann übergebe ich direkt an dich.
Ja, vielen Dank. Man muss ja berücksichtigen, dass die Mehrzahl, ich hatte schon gesagt, der Jüdinnen und Juden in Europa vor dem Massenmord der Nazi in Mittel- und Osteuropa lebte. Und dort war, anders als etwa in Deutschland oder Frankreich, den wenigsten auch der Aufstieg durch Emanzipation gelungen. Das war in Deutschland anders. Das heißt, das war die Hauptquelle, aus der sich die jüdisch-europäische ArbeiterInnenbewegung speiste, sowohl in ihrer sozialdemokratisch-zionistischen Form als auch in einer allgemein marxistischen. Und zwischen beiden Strömungen steht der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund Bund, der in auch zeitweilig den Namen, also sich auf Russland, auf Polen und Litauen bezog, und von dem wir den Titel des ersten Bandes gewählt haben, die jüdische mit der allgemeinen proletarischen Bewegung zu vereinen. Und was ich an diesem Zitat so schön finde, so exemplarisch ist, es geht zunächst einmal, es ist ganz klar eine verbindende Perspektive. Alle, die im Bund waren, haben sich als Sozialistinnen und Sozialisten verstanden. Sie waren mehrheitlich alle säkulare Jüdinnen und Juden. Religion hat bei den meisten Linken keine Rolle gespielt. Bei einigen schon, aber bei den allermeisten nicht. Aber sie haben aufgrund der spezifischen Erfahrung in Polen, im Baltikum, in der Ukraine etc. einen Anspruch auf eine Autonomie gehabt, eine kulturelle Autonomie, die sich an der Sprache festmachte, nämlich dem Jiddischen, und die auch eigene Organisationen, sie hatten eigene Gewerkschaften, sie waren eine eigene Partei, aber nicht in Konkurrenz zu den deutschen, polnischen oder sonstigen sozialistischen Bewegungen und Gewerkschaften, sondern als Teil von ihnen. Und das war etwas, was für den deutschen Kontext oder den britischen auch nicht gepasst hätte, aber in diesem Kontext finde ich es ein ungeheuer spannendes Beispiel, von dem wir vielleicht auch für heute lernen können, wie sich Autonomie und Selbstorganisation verbinden mit etwas Größerem, aber nicht entgegengestellt werden. Das heißt, man hat eine klare gemeinsame Klassenperspektive, man hat gemeinsame Interessen, man hat aber auch unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, und aus denen resultiert eine Selbstorganisation. Der Bund ist historisch untergegangen durch den Massenmord der Nazis, auch durch Stalin, muss man sagen. Aber ich finde, das Gedankengut ist nach wie vor ausgesprochen anregend.
Der Bund ist untergegangen. Die Idee ist ja teilweise aber fortgeführt worden, auch in der Geschichte oder dem weiteren Verlauf von Gewerkschaften. Wie viel ist davon heute noch da, wenn wir uns solidarische Kämpfe anschauen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, bei Arbeitskämpfen, bei gewerkschaftlichen Bewegungen steht immer erst einmal das konkret Materielle im Vordergrund. Und das ist auch legitim. Ich glaube, da sollte man auch nicht zu viel Überfrachtung reintragen. Dann, das ist bei Emilia schon geklungen, gibt es aber innerhalb der Arbeitswelt natürlich Abschichtungen. Es gibt die sogenannten Unterschichtungen, die sehr häufig eben von eingewanderten Arbeiterinnen und Arbeitern ausgeübt werden. Und da eine gemeinsame Perspektive zu finden, ist objektiv sehr schwierig. Wir haben im nächsten Jahr den 50. Jahrestag zweier berühmter Streiks in Deutschland, in Neuss bei Piburg und in Köln bei Ford. Der zweite Streik, kann man verkürzt sagen, ist gescheitert. Der erste Streik aber, der ein vor allem von Frauen getragener Streik war, dessen Hauptziel die Abschaffung der sogenannten Leichtlohngruppen waren, die überproportional oder fast ausschließlich von Frauen ausgeübt worden, war erfolgreich. Und an diesen beiden Beispielen, wir werden uns dem als Stiftung nächstes Jahr auch widmen, kann man vielleicht lernen, unter welchen Umständen gelingt Solidarität und wo misslingt sie, weil partikulare Interessen, die alle je legitim sein können, sich gegenseitig ausschließen. Vielleicht ein Satz noch dazu. Es gab schon einmal in Deutschland eigene Minderheitengewerkschaften. Das waren die sogenannten Ruhrpolen im Ruhrgebiet, im Deutschen Kaiserreich und teilweise noch der Weimarer Republik. Polinnen und Polen, die zwar überwiegend Bürgerinnen und Bürger des Deutschen Reiches waren, aber die sich eigen organisiert haben, weil sie sich anders nicht vertreten sahen. Das hat zu Konflikten geführt, dann aber auch zu einer Lernbereitschaft bei den anderen Organisationen, dass man auf diese spezifischen Unterdrückungserfahrungen spezifisch antworten muss.
Wenn wir von den Gewerkschaften zu den Communities kommen, Emilia, du bist ja selber entspringst beiden Communities als schwarze jüdische Frau. Wie viel von diesen ja gemeinsamen solidarischen Schulterschlüssen oder Kämpfen siehst du heute vor allem in der Arbeiterinnenbewegung, aber auch darüber hinaus?
Ja, also ich würde sagen, dass es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das mich persönlich extrem beschäftigt. Nicht nur mit Bezug auf meiner jüdischen und schwarzen Identität, sondern auch anderen Achsen, wo ich oft merke, dass eben Bewegungen für Befreiung von Unterdrückung eine große Schwierigkeit haben, nicht gefangen zu bleiben in der Teilen- und Herrsche-Logik, die von den Unterdrückern kommt. Also es mag jetzt vielleicht plakativ klingeln, wenn ich das so formuliere, aber diese Teilen- und Herrsche-Strategie ist ein integraler Bestandteil der Unterdrückung. So jedes Unterdrückungssystem beruht sich auf diese Strategie, um die Macht zu behalten. Also das war auch eine sehr etablierte, explizite Strategie im Kolonialismus, im europäischen Imperialismus. Und das bleibt das auch nach wie vor, eben würde ich sagen, in konservativen, rechtspopulistischen Ecken. Und dennoch, weil es eben so ein wichtiges politisches Phänomen war, also diese Konkurrenz, die daraus resultiert, bleibt. Und ich würde sagen, es gibt, also und in meinem Umfeld habe ich viele Menschen, die diese Solidarität auch ausleben, also viele jüdische Menschen und jüdische Communities, also über Deutschland hinaus auf jeden Fall, würde ich sagen. Also in Deutschland bin ich leider nicht so gut verknüpft mit der jüdischen Community, aber außerhalb, vor allem in den USA und teilweise auch in Nordafrika, in anderen Ländern, gibt diese intersektionelle Solidarität, die ausgedrückt wird und auch artikuliert wird. Aber dennoch finde ich das hier in Deutschland sehr schwierig und ich glaube, es hat offensichtliche Gründe. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland erstmal wurde größtenteils vernichtet und glaube ich, das ist wichtig, dass wir uns immer noch daran erinnern und auch wissen, warum ist Deutschland heute ein christliches Land? Es ist ein christliches Land, vor allem, weil eben es diese weil es die Shoah, den Pogroms gab. Also das heißt, es ist jetzt kein natürlicher Zustand, dass wir in ein christliches Land leben, wo es nur christliche Feier gibt etc. Und dadurch, glaube ich, werden nach wie vor durch die Schuld, die Deutschland trägt als Land, ne? Das heißt, es kommt aus vielen Seiten, sowohl rechts als links, also überall im politischen Spektrum, dass diese Schuld sich materialisiert auch in einer Bevormundung von jüdischen Stimmen in Deutschland. Das heißt, dass jüdische Menschen haben eine große Schwierigkeit, und ich schließe mich da ein, eben den Diskurs und die Realität von jüdischen Menschen auch zu vertreten, ohne dass es eine Bevormundung gibt seitens von deutschen christlichen Menschen. Und also es ist sehr breit, ne? Das heißt, ich könnte nicht sagen, es kommt von der Person oder die Person, sondern es ist ein generelles, ein allgemeines Phänomen, das ich eben seit mehreren Jahren beobachte. Und das hindert auch teilweise die Entstehung von Solidarität mit anderen unterdrückten Gruppen, weil es eben auch einen Diskurs hier in Deutschland gibt von oder eine Verschiebung des Antisemitismus vorrangig auf muslimischen, arabischen Menschen. Und gibt es Antisemitismus in arabischen und muslimischen Kreisen? Ja, zweifellos gibt es. Aber es hat auch nicht den deutschen, in Anführungsstrich, Antisemitismus ersetzt. Ganz und gar nicht. Das heißt, dass ich würde behaupten, und ich sage das auch ganz klar, Deutschland bleibt ein antisemitisches Land. Es gab für mich keine tiefe Auseinandersetzung, auch mit den Quellen des Antisemitismus, mit der Logik des Antisemitismus. Die Tatsache, dass die Verschwörungstheorien so krass mobilisiert wurden während der Covid-19-Pandemie, ist für mich eben auch nochmal und für andere Menschen, die das auch beobachtet haben, ein Zeichen, dass antisemitisches Denken und antisemitische Muster noch so tief im deutschen kollektiven Bewusstsein verankert sind. Und ich glaube, solange wir diese Diskussion nicht führen werden darüber, dass jüdische Menschen sind nicht sicher in Deutschland nach wie vor, dann könnte eine solche Solidarität entstehen. Aber im Moment, glaube ich, gibt es manipulative Tendenzen, die jüdische Menschen dazu verleiten, zu glauben, dass die richtigen Feinde, die wahre Feinde eben Araber und Muslimen sind und nur die. Ne? Also das heißt, es heißt nicht, dass wir den Antisemitismus, der auch aus anderen Kreisen stammt, verharmlosen sollten, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, diese Vereinfachung, dass es eben ein neuer Antisemitismus gäbe und dass der alte Antisemitismus eben fast ausgestorben wäre, ist für mich ein Hindernis für eine Solidarität zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften, unterschiedlichen Communities, inklusive der schwarzen Community.
Und wenn du das schon so analysierst und herauskristallisierst, es gibt ein Bestreben von der weißdeutschen Gesellschaft, dort zu spalten und die Antisemitismusdebatte zu verschieben. Wie können die Communities, die ja auch davon betroffen sind, von diesem gegeneinander ausgespielt zu werden, und wenn wir jetzt über die schwarzen und die jüdischen Communities sprechen, wie können sie da zusammenkommen? Das wäre auch nochmal eine Frage an euch beide. Wie kann man vielleicht auch diesen Klassenkampf tatsächlich, aus dem ja die Arbeiter in Bewegung kommt, wie kann man das dafür nutzen, um Communities zusammenzubringen?
Also ich glaube erstmal, also das kommt oft aus einer Angst, ne? Also aus der Angst nicht, also oder die vermeintlichen Privilegien oder die vermeintlichen verbesserten Stellungen zu verlieren. Und das ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass, wie gesagt, jüdische Menschen jetzt hier in Deutschland unbeschwert leben können, ohne Antisemitismus zu erleben. Und wenn diese Erkenntnis erstmal ankommt bei den jeweiligen Communities, dass ein Kampf gegen Unterdrückung nicht zwangsläufig heißt, dass es eine Rückkehr der Rechte oder des Standings und der Status in dem Land, wo sie sich befinden, dann kann der Kampf auch weitergeführt werden mit, glaube ich, als Ziel die Befreiung von allen Menschen, die im Moment nicht frei sind, nicht frei von Unterdrückung. Und das heißt, dass wir können das erweitern und wissen, dass zum Beispiel der feministische Kampf kann sich, also es ist nicht nur, dass es nicht abgeschwächt wird vom antirassistischen Kampf, sondern es könnte und sollte eben verstärkt werden. Das heißt, dass diese gegenseitige Verstärkung sollte im Mittelpunkt stehen und wir sollten uns alle dann einig sein, dass gegen Unterdrückung zu kämpfen, ist kein Nullsummenspiel. Das heißt jetzt nicht, okay, es gibt mehr Rechte für jüdische Menschen, deshalb weniger für Frauen. Oder es gibt mehr Rechte für Transmenschen, deshalb auch weniger für Frauen. Sondern wir müssen einen Paradigmenwechsel erleben, wo wir den Kampf gegen Unterdrückung als als expensive. Also ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen sollte, aber auf keinen Fall als eine, wie ich gesagt habe, Nullsummenspiel, wo mehr irgendwo heißt weniger anderswo. Das heißt, genau, es ist eine, es ist eine große Aufgabe und ich glaube, wir sind noch nicht, wir haben noch viel zu tun.
Große Aufgabe. Ist es tatsächlich auch eine Aufgabe, die als Aufgabe gesehen wird oder ist das eine sehr theoretische Debatte, Zusammenschlüsse von jüdischen schwarzen Communities innerhalb der ArbeiterInnenbewegung und sind jüdische Communities auch heute, Emilia hat von einer Unsichtbarkeit gesprochen, auch heute immer noch unsichtbar innerhalb dieser ArbeiterInnenbewegung?
Also wenn wir ArbeiterInnenbewegung ein bisschen erweitern, nicht nur als wirklich aus der ArbeiterInnenschaft kommen, sondern als Teil einer sozialistischen, antikapitalistischen Bewegung, dann gibt es natürlich weltweit und auch in Deutschland viele jüdische Stimmen darin. Ich glaube, der verbindende Punkt, ich kann dem Gedanken natürlich nur zustimmen, dass wir von einem Nullsummenspiel mehr Rechte an einer Stelle bedeuten, weniger für andere Gruppen wegkommen. Und ich glaube, hilfreich dabei wäre, den uralten Gedanken der Gleichheit in seinen beiden Komponenten wieder stark zu machen. Gleichheit als eine bürgerrechtlich, menschenrechtlich, demokratische in seiner entsprechenden Komponente und als eine soziale und ökonomische. Und in liberalen Diskursen wird sehr stark die erste Komponente betont und das ist gut, aber die zweite eben nicht. Und das ist, glaube ich, das verbindende Element, was wir wieder lernen können, auch aus dem Feld, wo ich mich besser auskenne, der jüdischen ArbeiterInnenbewegung in Verbindung mit der allgemeinen ArbeiterInnenbewegung, nämlich zu sagen, in der ökonomischen und sozialen Verteilung und der Überwindung dessen, was Emilia als Teil- und Herrschesystem auch im Kapitalismus beschrieben hat, darin liegt eigentlich die Botschaft. Und der zweite und letzte Gedanke vielleicht, Ressentiments einzelner Gruppen gegen andere, die hat es immer gegeben, auch in fortschrittlichen Bewegungen. Ich glaube, keine fortschrittliche Bewegung ist frei davon. Aber die beiden entscheidenden Punkte sind doch erstens, das zu reflektieren und möglichst zu überwinden und zu schauen, gibt es aber etwas, was einen mehr verbindet, als ein Ressentiments möglicherweise anfangs trennen. Und das ist gewissermaßen der Beitrag, den nicht nur, aber eben auch Jüdinnen und Juden zur allgemeinen ArbeiterInnenbewegung beigesteuert hat. Und vielleicht der letzte Punkt, das ist natürlich in einem Podcast schwierig, aber das Titelbild unseres ersten Bandes, den wir schon erwähnt hatten, zeigt die Cable Street 1936 in London. Also das ArbeiterInnenviertel in Ost-London, was nach wie vor ein Viertel ist, in dem ganz viele Einwanderinnen und Einwanderer leben. Und in diesem Viertel sind die Faschisten von Mosley 1936 aufmarschiert. Und sie sind in dem, was zur Legende wurde, als Battle of Cable Street gestoppt worden durch ein breites Bündnis der dort Lebenden. Und das war nicht selbstverständlich. Denn das waren zum Beispiel irische und jüdische Arbeiter, die in anderen Fragen durchaus kontrovers waren aufgrund unterschiedlicher Gründe. Aber in dieser Frage haben sie sich gemeinsam und sehr erfolgreich gewehrt. Das heißt, die Ressentiments gab es, aber das Gemeinsame in diesem Fall des Antifaschismus war stärker. Und vielleicht ist das ein erstmal bescheidener Punkt. Es sollte darüber hinausgehen, aber dieses Gemeinsame zu suchen und eben diesen Gedanken aufzunehmen, Rechte sind kein Nullsummenspiel. Es geht aber, eine Verbindung liegt in der gemeinsamen ökonomischen oder Klassenperspektive.
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Das Nullsummenspiel wurde erwähnt und aber auch der Fokus auf den Aspekt der Gleichheit, den möchte ich gerne noch mit aufnehmen, mit einem Ausblick darauf zu schauen, was ist das verbindende Element und gar nicht so sehr eine Trennung anzunehmen, die ja auch von außen sehr oft auf beide Gruppen projiziert wird. Das, was sicherlich einen auch antikapitalistischen Kampf noch vor sich hat. Wir haben jetzt sehr nach Deutschland von gestern und von heute geguckt und auch in ein Südafrika von damals und ein Großbritannien. Aber natürlich gibt es ja Ausbeutung darüber hinaus und natürlich auch heute noch, wenn wir uns den globalen Süden anschauen. Und auch da sehe ich sehr viel Potenzial für mögliche Zusammenschlüsse von diesen unterschiedlichen Communities, die nicht nur aus der ArbeiterInnenbewegung heraus entstehen müssen, sondern generell stark in den Communities verankert sein sollten. Ich sehe viel Potenzial für weitere gemeinsame, solidarische Kämpfe und glaube, dass unsere Diskussion zwar heute hier endet, das aber nicht der Fall sein wird für unsere Communities oder gar von Menschen, die von Ausbeutung betroffen sind. Ich danke euch beiden, Dr. Florian Weiß und Dr. Emilia Reuk, dass ihr heute hier wart und eure Gedanken und eure Expertise auch mit uns geteilt habt. Das war sehr wertvoll. Und euch, die ihr zuhört, es wird weitere Folgen mit weiteren Schwerpunkten geben. Von daher bleibt uns verbunden dort, wo ihr diesen Podcast hört. Bis dahin, mein Name ist Karen Taylor und bis zum nächsten Mal.